Hallo und herzlich willkommen im Etablissement, dem kleinen Bühnenpodcast für die Dame, die ins Land der Erinnerung geht, auf der mondhellen Bahn. Heute zu Gast Hartwig Hardy Rudolz. Er ist einer der Musicalstars Deutschlands und hat seit den späten 70er Jahren alles gespielt, was man in dem Genre so spielen kann. Chorus Line, Chicago, Cats. Er war Raoul, er war das Phantom der Oper, er war Jean Valjean in Le Miserable bei der deutschen Erstaufführung und wurde vom Produzenten Cameron Mackintosh nach London geholt, wo er diese Rolle als erster Deutscher im West End im Palace Theater spielte. Angefangen hat es alles in Hamburg, wo er ausgebildet wurde und schon früh in der legendären Chicago-Produktion des Thalia Theaters engagiert war. Helmut Baumann inszenierte dort unter anderem Nicole Hesters, Judy Winter und Uwe Friedrichsen, knapp ein Jahr nach der Uraufführung des Stücks am Broadway. Und ja, das Thalia Theater hat mal topaktuelle Broadway-Shows gespielt. Wer hätte das gedacht? Wer Proben- und Aufführungsfotos sehen will, dem sei der Besuch der Website empfohlen, die ich in den Shownotes verlinke. In diesem ersten Teil unseres Gesprächs spreche ich mit Hardy über seine Anfänge, die Ausbildung in Hamburg, Chicago und Chorus Line und darüber, wie es ihn kurz danach an das Lido in Paris verschlug. Erinnerungen, Kollegen, Geschichten, Orte, eine Reise in deutsche Entertainment-Geschichte mit Hardy Rudolz. Viel Spaß beim ersten Teil des Gesprächs. Was für eine Familie bist du aufgewachsen?
Ich komme aus Börnsen. Börnsen ist eigentlich ein dänischer Name, ist aber unten an der Elbe. Wir liegen in der Geest, das heißt erhöht. Wir liegen eigentlich am Ufer des Urstromtals der Elbe. Wir gucken richtig runter auf die Elbe und das Elbe ist schön. Und hinter mir, also hinter meinem Haus, wo ich lebte und geboren wurde, liegt der Sachsenwald. Tolle Kindheit, richtig Dorf. Meine Eltern sind Flüchtlinge. Wir sind regelrecht auf dem Hof groß geworden, weil die Flüchtlinge wurden ja auf Höfen verteilt. Und meine Mutters Familie, die ist richtig eine große Bauernfamilie mit einem riesigen Hof in Ostpreußen, die mit 9 Kindern alles haben stehen und liegen lassen übers Wasser. Mich gibt es eigentlich nur, weil in einem Konvoi von so und so vielen Schiffen war meine Mutter mit ihren Geschwistern und mit meinem Opa, der noch mit dem Pferdewagen übers Eis, das abgetaut war, auf die Nehrung mit dem Pferdewagen gesprungen ist über das 2 Meter Wasserloch und auf ein Schiff gekommen. Sie hat mir geschildert, wie das war, wie sie da runterkrabbeln mussten. Und dieser Kapitän sagte, ich habe ein schlechtes Gefühl, in diesem Konvoi zu fahren. Ich fahre meinen eigenen Weg. Und alle anderen Schiffe wurden versenkt. Und deshalb haben die überlebt. Und mein Opa ist dann nach Schleswig-Holstein gekommen und fing wieder als Landarbeiter an.
Ah ja.
Aber er hat das wieder geschafft, hat wieder Häuser gebaut. Und so bin ich auch groß geworden. Meine Mutter hat sich nie beklagt. Sie hat dann meinen Papa kennengelernt, der ist aus Königsberg geflohen. Und die haben sich aus dem Nichts was aufgebaut. Ich sehe meine Mutter auf Ackern stehen, da die Rüben gehackt. Die war so 2 Zentimeter groß in der Ferne. Musste ich da hin und irgendwas beichten, habe ich wohl irgendwas angestellt. Dann hat sie gesagt, gehst du Mutti auf dem Acker, die hackt da Rüben. Und dann sehe ich sie noch stehen. Und dann habe ich, heute denke ich mal, da war deine Mama alleine auf diesem gigantischen Feld und hat den ganzen Tag Rüben gehackt. Mein Bruder, 4 Jahre älter, der wurde immer gehänselt, weil wir schon, der hat dann gestottert, als ich geboren wurde. Der wollte mich nicht und sowas, wie typisch Geschwister sind.
Ah, ja, ja.
Und er war der Ruhigere. Also ich habe alles geerbt. Er hat nicht viel davon gekriegt von der Lebendigkeit, die ich wohl hatte. Er war mehr der
Kaninchen. Deine Eltern waren so lebendige Typen? Oder
ja,
deine
ich glaube, von meiner Mama, mein Papa war ruhiger. Mein Bruder kommt ja nach Papa, glaube ich. Und meine Mutters Vater, Opa Malas, die hießen Malas, der konnte musizieren, der konnte singen. Und Mutti hat immer gesagt, meine Oma Malas, die konnte tanzen, das glaubst du nicht. Mein Opa hat ein Instrument in die Hand genommen, sie sagt, der hat da ein paar Minuten drauf rumgefingert und schon hat er gespielt. Und ich weiß, er hat immer gesungen. Und die sagt, das hast du von ihm geerbt. Meine Mutter hat auch gerne gesungen. Und das war, also es kam daher, und sie haben das daher, wenn ich sagte, ich würde gerne im Chor mitsingen oder im Flötenchor oder Gitarre lernen oder Klavier, sie haben alles irgendwie ermöglicht, wenn es finanziell gerade ging.
Also das war schon so ein Weg, den du so eingeschlagen hast mit Instrumente, singen.
Und dann gab es so eine Musikschule in dem Ort. Sehr klein, aber wir konnten was machen. Und dann gab es einen Turnverein. Und da, ich war ein super Turner. Ich war erst so ein kleines Kraftpaket. War sogar in der Leistungsriege und so. Und dann bin ich so geschossen und dann war Schluss damit. Und da hieß es dann, Mensch, was machen wir jetzt mit ihm? Ja, dann bilden wir ihn noch aus für den Trainingsleiter hier. Der bewegt sich doch so gut. Und dann wurde ein Sportplatz eingeweiht. Los, Hartwig, mach doch mal was mit Musik und dann kommt ihr und tretet auf und wir weihen den Platz ein. Und dann habe ich eine Choreografie gemacht. Weil das immer schon als Kind in meinem Kopf war. Ich sah Bilder und wusste genau, wie ich die umsetzen
muss. Aber wo kommt das her?
Keine Ahnung, gerne.
Also du hattest eher so was Theatralisches an dir.
Theater, oder? Singen, Spielen, Freude. Du, und dann habe ich angefangen einfach, dann sagten die, Mensch, das war so schön, was du da gemacht hast. Wir machen eine Tanzgruppe auf. Dann habe ich, ich war 12, habe eine Tanzgruppe geleitet mit Erwachsenen und habe mir das aus den Fingern gesungen. Ich hörte dann die Musik und dann gab es irgendwelche Sommerhits. Und dann, ja, zu der Musik wollen wir was machen. Bekam ich die Platte vom Turnverein, Plattenspieler dazu und habe ich zu Hause mir Schritte ausgedacht und was wir dazu machen. Und dann wurde das zum Heimatfest aufgeführt. Und dann sah ich immer, Aktion Sorgenkind.
Fernsehen?
Im Fernsehen habe ich immer geguckt und habe ich gesagt, für die will ich mal was machen. Und dann habe ich, ungelogen, Freitag, Samstag, Sonntag in Börnsen, in der Kneipe gab es einen großen Tanzsaal und eine Bühne, habe ich gemacht, Tanz für Eltern, Tanz für Kinder, Aufführungen mit Texten, mit kleinen Szenen, kleine Showtanznummern. Dann bin ich durch ganz Bergedorf gerannt und habe für eine Tombola alle Geschenke zusammengesammelt. Ich habe alle Läden gesammelt, dass die, es gab alles, 3 Tage lang. Die Mütter haben gekocht und gebacken. Eine Freundin hatte schon einen Freund, der hatte eine Band, die haben gespielt. Das habe ich alles organisiert. Und wir haben 1400 Mark zusammengekriegt. Und deshalb wurde dann gespendet. Das habe ich einfach gemacht. Und meine Eltern haben so, ja, wir können es ihm auch nicht verbieten, weißt du, lass das Kind machen.
Aber war das so ein Haushalt, seid ihr viel ins Theater?
Gar nicht. Das Geld haben die ja gar nicht. Ich glaube, mein erstes großes Theaterstück war mit der Schule irgendwo im Schauspielhaus.
Also man ist dann mal nach Hamburg gefahren mit der Schule,
ja.
Vielleicht.
Und ich weiß, das war irgendein Klassiker, keine Ahnung. Und ganz bewusst weiß ich, was Pippi Langstrumpf im Altonaer Kindertheater, das weiß ich noch. Ich habe auch studiert auf Lehramt und Meeresbiologie und ich weiß nicht, was ich alles wollte. Und hatte dann,
also was Ernsthaftes.
Klar, ich sollte einen Beruf erlernen und bin dann aber schon heimlich zur Schauspielschule. Ich habe da vorgesprochen und die haben mich sofort genommen. Sofort. Und ich musste dann irgendwann meinen Eltern erzählen, ich studiere gar nicht mehr, ich gehe zur Schauspielschule. Und das war wunderbar. Ja. Ich habe sie eingeladen ins Thalia-Theater und habe sie in den Zuschauerraum gesetzt und habe gesagt, ich komme auch gleich wieder. Und die so, wie soll ich warten, der kommt auch gleich wieder. Und dann habe ich die da einfach vorne allein gelassen, bin nach hinten. Und die hatten bestimmt eine Dreiviertelstunde. Und ja, da stand ich auf der Bühne. Und die waren mir nicht böse, dass ich nicht studiert habe. Die waren mir böse, dass ich sie nicht eingeweiht hatte. Und dann, als es dann so losging und sie merken, ich habe in Würzburg vorgesprochen als Schauspieler und da habe ich gesagt, darf ich erst was singen und tanzen? Ach, können Sie? Und da habe ich eine Nummer gesungen und getanzt und der Intendant, der sagte, das ist ja toll. Mensch, den können wir alle einsetzen. Sofort Engagement. 1200 Mark im Monat. Wahnsinn. Ja. Und ich habe gesungen im Chor. Ich habe in der Operette mitgespielt. Schauspiel sowieso war ja meine Aufgabe. Ich habe im Ballett mitgeteilt, habe jeden Morgen trainiert. Dann hat der Ballettmeister gesagt, Hardy, wir brauchen dich, wir brauchen einen tanzenden Berg. Ich habe echt einen Berg getanzt, da gibt es noch Bilder von.
Also Würzburg war dann schon nach Chicago.
Ja, da war ich dann, mein erstes Engagement, da war ich dann schon fertiger Schauspieler. Ne?
Ja.
Chicago war da schon Geschichte.
Wie bist du denn bei Chicago gelandet damals? Wie kam das, dass du da mitgemacht hast?
Ich war auf der Schauspielschule in Hamburg.
Ja.
Und zwar gab es 2 Schauspielschulen, Hedi Höpfner und Margot Höpfner. Das waren Zwillinge.
Ah, okay.
Die waren wirklich berühmt in Deutschland. Die gibt es sogar in Rosenthal, Porzellan, tanzend. Die haben sich immer so eingehakt seitlich und haben dann mit den Wallergewändern große Schwingen-Flatterübungen gemacht.
Das war Tanz.
Das war richtig, die haben gewonnen Tänzerinnen, ja. Die sind Berliner Mädels, so wie sind eigentlich die Vorfahren der Kessler-Zwillinge, würde ich mal sagen. Und waren in vielen deutschen Filmen. Die wirklich Zwillinge waren, weiß ich nicht. Sie sahen aber so aus. Und jeder hatte eine Schule nachher in Hamburg. Und ich bekam eben BAföG, weil meine Eltern, die haben keine Ahnung gehabt, dass ich sowas will. Und ich wollte auch ein ganz seriöser Schauspieler werden.
Okay.
Dass ich dann so eine schöne Stimme hatte und so toll gesungen habe und mich so toll bewegen konnte. Und tanzen, das wusste ich schon, aber dass die Stimme so gut ist, das wusste ich nicht. Also ich hatte einmal die Woche eine Gesangsstunde. Und der Lehrer da, das war ein ganz, ganz großer Sänger in Hamburg. Und der hat dann später aufgehört.
Das war bei der Höpfner.
Das war bei der Höpfner. In einer alten Villa in Hamburg, war toll. Da ging man durch die Villa und im Keller war Gesang. In den alten großen Wohnzimmern war Tanz. Die waren dann alle aufgemacht. War toll, muss ich sagen.
Klingt ein bisschen wie im Film.
Es war also hinten Umkleideräume, es war alles, aber wirklich, also wenn man jetzt heute den Film drehen würde, würde man sagen, wow, ist das toll. So eine Schule durfte zu besuchen. Und die Hedi Höfner, die hat mein Talent wohl erkannt. Und ich war immer schon ihr Hartweg. Später, wenn ich dann dahin kam, hing von mir Plakate. Alles hat damit zählt. Und auf jeden Fall, dieser Gesangslehrer, Heidkötter, der hieß Heidkötter. Mit dem sang ich irgendwas, sagt er. Toll. Und dann so nach einem Jahr sagt er, weißt du was, du solltest eigentlich Opernsänger werden. Weil als Schauspieler wirst du nicht viel Geld verdienen. Und wenn du ins Musical-Fach willst, was man da bei ihr lernen konnte, man bekam auch Tanzunterricht, Steppunterricht, Ballettunterricht, Jazzunterricht, Pantomime, Schminken. Also man wirklich war eine tolle Schule. Und es sagt ja, das bringt nicht das große Geld. Operngesang bringt das Geld. Mach das. Du hast eine Wahnsinnsstimme. Ich habe natürlich nicht darauf gehört. Und in Hamburg war es dann so, dass es hieß, Mensch, da ist ein Vorsänger am Taliertheater. Die machen Chicago. Was ist denn Chicago? Ja, Musical. Oh, da gehen wir hin. Darf ich, Frau Höfner? Ja.
War dir Musical ein Begriff bis dahin?
Ja, also wusstest du, was es ist? Ja, das wusste ich schon, wollte ich auch, kannte ich auch und fand ich auch alles toll, aber dass das gleich so schnell ging und dann ein Musical von Broadway kommt nach Hamburg. Wir hatten zum Beispiel, die hat immer Gastdozenten geholt von Broadway, Tom Jones hieß der, ein Jazz-Tänzer, toll. Der war öfters da und hat dann so richtig so Broadway-Jazz unterrichtet. Jetzt heute unter Jazz versteht gar keiner mehr Jazz-Tanz. Das ist eben eine Mischung aus allem, wie auch immer. Und jetzt sind wir dahin. Zum Taliertheater.
Wer ist mit dir hingegangen? Also du oder noch andere Kommilitoninnen von dir?
Ja, Hedi. Hedi Egavari. Hedi hat dann später in Chicago die Ungarin gespielt.
Ja,
und die
gehängt wird.
Die gehängt wird. Und die ist wirklich Ungarin. Die war auch auf der Schule. Und die Hedi, die hat in der Schule klassischen Tanzunterricht gegeben. Und die hat mich trainiert im Ballett. Eine Qual, dieses riesige Tier, das da in der Ecke stand und die Beine war.
Warst du das Tier oder
sie? Ja, ich war das Tier. Und sie war eine hübsche, ganz schlanke. Und ja, ich komm vom, hallo, ich bin vom Land. Füße strecken, was ist das denn? Das ist ein Brikett. Auf jeden Fall eine Riesenfreundschaft. Sie Hedi, ich Hadi. Hedwig und Hartwig sind die identischen Namen. Ja, und wir haben sie auch immer noch, die besten Freunde. Und wir sind dahin. Und sie bekam dann die Hunjacke und ich wurde ins Ensemble genommen und bekam hier einen Satz, da einen Satz und habe eben alles mitgesungen, mitgetanzt. Und durfte natürlich auch sprechen, weil ich ja von der Schauspielschule kam. Ja, dann waren wir da bei dem Audition und ich weiß noch haargenau von Santana, die ist, ich weiß nicht, wie die Nummer heißt, die ist da. So geht und Helmut hat da vorgetanzt. Eine
Choreo gemacht, und ihr musstet tanzen.
So ein richtiges Audition. Und tanzen war mir eh gut, ich kann unheimlich schnell aufnehmen, ich sehe es und mache es. Die Technik ist das.
Wahnsinn.
dreht 5 Drehungen, aber hat keine Ahnung wie. Ja. Ich habe es ja geschafft. So. Ja. Und ja. Dann hieß es, sing doch mal. Und wie singen? Ja, ich habe gar keine Noten mit. Es ist ein Audition. Was ist denn Audition? Ein Vorsingen, ein Vorsprecher, ein Vortanz. Ach so. Ja, hat jemand Noten? Was kennst du denn? Hartwig. Und dann war Jutta Bride da. Jutta Bride ist auch ganz bekannt durch Cats. Die war die erste McCavity. Ich weiß nicht, wie die beiden heißen.
In Wien?
In Wien, ja. Okay. Da gibt es so ein Buch und auf dem Cover ist sie mit Ute Lembert drauf. Die beiden waren die McCavity-Katzen. Und die Jutta war eben da auch im Ensemble. Und die hatte da irgendwie Schülepo und da habe ich auch Noten dabei. Sag ich, das kenne ich. Da habe ich das vorgesungen. Auf jeden Fall.
Das waren die Anfänge des Musicals in Deutschland.
Es war spannend.
Ja.
Und ja, dann.
Fand das auf der Bühne? War das so Chorusline-mäßig auf der Bühne?
Oben im Taliertheater auf der Probebühne. Die ist ziemlich groß.
Ja.
Und da fand das statt. War toll. Spannend. Wir sind da raus und. Ja, ob wir das bekommen oder nicht bekommen hätten, das war uns ganz egal. Wir waren dabei.
Ja.
Und einfach klasse.
Und wer waren die anderen Tänzer, Tänzerinnen oder Leute, die dann zur Audition kamen? Wo kamen die her?
Ich habe keine Ahnung.
Aber ich frage mich immer, wo kam früher die in den frühen Musical-Zeiten
die Leute eine her? Kam aus Belgien. Die hatte so, oh Gott, wie hieß sie noch? Die hatte dunkelrotes Haar und Yves Brabant. Guck mal, jetzt kommen die Namen. Oh, mein Hirn funktioniert noch. Yves von Brabant, also eine ganz markante, schlanke. Denn Evelyn Hall.
Namen, der ist mir auch schon ein paar
Mal begegnet. Ja, die ist jetzt, sieht man oft im Fernsehen, so, die spielt ältere Dame, eine großgewachsene Hamburgerin. Die heißt eigentlich im Original Evelyn Püppi Klopsch, hat Helmut immer gesagt. Helmut kennt die noch, als er Tänzer an der Hamburger Staatsoper war. Da war sie auch, als hat sie gelernt. wie nennt man das, Elevender. Und er sagte immer, die hat immer riesige schwarze Spitzenschuhe. Die waren riesig. Und dann drehte sie und da sagte, wir haben sie immer Arachne die Wunderspinne genannt, weil die so riesig war. Tolle Frau. Und da gibt's das Plakat von Chicago am Thalia. Das finde ich übrigens eins der besten. Da sitzt eine Frau mit so runtergerollten Strümpfen auf dem Stuhl, so einem Tourneestuhl, und dann überschlagen die Zeitung in der Hand und dann läuft Blut aus der Zeitung. Hast du das gesehen,
das Plakat? Ich hab's fotografiert, das ist auf dem Programmheft vorne.
Das ist Evelyn Hall. Die hat dann geheiratet, hieß Hall. Aber eigentlich heißt sie Evelyn Klopsch. Und Helmut nannte er immer Püppi. Auch toll. Dann war dabei Wolfgang Nowak. Schauspieler, Sänger, Tänzer. Heute wäre der Star. Der hat eine Stimme so schön. Der konnte tanzen, spielen. Toller Schauspieler. Ist leider gestorben. Wir haben uns gerade wiedergefunden. Ich hatte ihn in einem Film gesehen, habe gesagt, jetzt suche ich mal seine Nummer. Und habe ich ihn eingeladen. Ich habe im August Geburtstag. Sag ich, du kommst, wir feiern. Und vor ein paar Jahren, und dann ist er leider von uns gegangen. Dann waren Amerikaner dabei.
Es sind mehrere schwarze Tänzer.
Ja, ein schwarzer Tänzer.
Aus New York vielleicht? Oder?
Ja, der, Gott, wie ist der noch? Weiß ich nicht. Ich weiß nur, während der Probenzeit hat er einen Dreh gehabt fürs Fernsehen. Kam er wieder, sagt er, ich mach das jetzt nicht. Ich sag, warum nicht? Ich soll da unter Wasser an einem Klavier sitzen und Klavier spielen. Was hat das mit Tanzen zu tun? Ganz schöner, schlanker, wunderschöner Mensch und ganz, so ein ganz lieber war das. Und dann war einer dabei, der war mehr, ich würde sagen, mehr Marokkaner oder so. Wie hieß der noch? Eine Mischung aus allen.
Ja.
Und wir kamen zusammen und es war ein tolles Ensemble. Helmut hat wohl ein Gespür gehabt für Menschen und wir zusammenpassten. Wir waren so fleißig und jeder hat jedem geholfen. Und nebenbei musste ich ja noch zur Schule, ne?
Ja. Also, und kannst du dich an das Konzeptionsgespräch erinnern oder was?
Ja, natürlich. Die Schauspieler haben da gelesen und wir haben da gesessen und haben zugehört. Ich kann unheimlich gut durch Zusehen und Zuhören lernen. Ich habe einfach ein Gespür und mein Hirn hat zu der Zeit noch gespeichert. Ich schwöre dir, ich könnte zum Beispiel diesen Song Cellblock-Tango.
Cellblock-Tango.
Da kann ich dir jeden Text von jeder Mörderin sagen. So ist es. So habe ich das auch
abgespeichert.
Heute, was sagt dein Kollege da? Keine Ahnung. Hoffentlich das richtige Stichwort.
Das war so eine klassische 6 Wochen Probenzeit.
Ja, da kann auch 8 gewesen sein. Dann Rolf Kühn als musikalischer Leiter und die Musiker kamen ja auch alle zusammen. Karin Eckhold, die war Mary Sunshine. Später habe ich gehört, dass er aber immer einen Mann gemacht hat.
Genau, das war dann ja so eine Enthüllung in dem Stück.
Ja, was ich auch richtig fand. Das war hier im Thalia, im Theater des Westens, dann in der Inszenierung hat das Dion Davis gemacht. Das wusste ich da als nicht. Ich dachte mir, das gehört zu einer Frau. Und die war eigentlich Operettensängerin. Und eine tolle Stimme und tolle Schauspielerin. Und die war auch so, die fand uns junge Leute von den Schulen oder auch die schon beruflich richtig im Berufsleben standen, einfach toll. Und die hat mit uns wir waren ein Team. Wir hatten nie das Gefühl, wir sind die blöden Tänzer und Schauspielschüler und wir sind die Stars. Überhaupt nicht. Niemand
wahrscheinlich
von
auch, weil Helmut Baumann selber auch Tänzer war oder vom Tanz kam. Der wahrscheinlich einfach ernst genommen.
Helmut war Tänzer in der Hamburger Staatsoper. 5 Jahre. Es war einfach toll. Die haben auch gemerkt, was geleistet werden muss.
Wie habt ihr geprobt? Ging es erst Choreografien und erst die Szenen so oder das, alles, wie es kam?
So wie heute, auch wie man das so gibt. Probenpläne, es gibt musikalische Proben, es gibt tänzerische, also choreografische Proben, es gibt Schauspielszenen. Es ist ganz normal.
Und wie war es denn bei Chicago mit den 3 Stars?
Toll.
Ja?
Uwe, ich meine, weißt du, wenn du als junger Mensch da bist, der so ein Ziel hat, das mal zu werden und dabei sein darfst, bist du sowieso kniesnieder vor allen.
Ja.
Und ich habe auch gemerkt, der Sievers zum Beispiel war der was hier Hans Clarin spielte, der Ehemann von der Roxy. Ein toller Schauspieler. Oder Jörg Holm, der den Confrontier schon macht, waren einfach Schauspieler, wo ich schon merkte, da will ich hin. Das ist so mein Ziel.
Das waren ja Schauspieler.
Nicole Heesters. Eine Frau, zu der Zeit hatte sie schon die Saskia und den Sohnemann dazu, die morgens um 7 aufstand, die Kinder in die Schule brachte, in die zur Probe kam, diszipliniert bis zum geht nicht mehr und hat eine Roxy Hart da gespielt, gesungen und getanzt. Das glaubt man nicht. Einfach, wo man sagt, das, so möchte ich auch werden. Ich hatte also tolle Vorbilder und ich habe irgendwie gespürt, das sind auch die richtigen, an die ich mich halten muss. Und die waren uns gegenüber so loyal, so lieb, so. Ganz oft kam sie zu mir, hat mir Tipps gegeben mit Sprechen und nee, mach das mal so, mach das mal so. Da hast du ein schwaches S, das zischelt ein bisschen, mach mal den, hat mir nur mit dem Finger an die untere Zahnreihe gelegt und so. Total süß. Auch Judy, ganz, ja, da ist auch so eine Freundschaft entstanden. Und das war natürlich was Besonderes. Klar, wenn wir in die Schule gingen, waren wir die Kings. Auf jeden Fall waren diese Stars für uns waren schon was Besonderes. Und Nicole ist so eine, die sagt, kommt ihr alle rüber, Kinder? Meine Kleinen machen eine Theatervorführung in der Wohnung und ich mache koch was Schönes und dann waren wir plötzlich 20 Leute und so lernte ich auch ihren Vater kennen und ihren Mann, der Pitt Fischer, hat später ganz viel Bühnenbilder in Fernsehsendungen gemacht, wo ich dann irgendeinen Schlager gesungen habe. Dadurch lernte ich ihn auch kennen. Ein entzückender Mensch.
Also wenn du sagst, du hattest auch ein paar Sprechparts, was waren denn deine Parts?
Miss Hart, ein Foto für die Presse bitte oder so. Das ist nichts Besonderes.
Also es war wirklich so...
Einwürfe. Aber hör mal, ich war Schauspielschüler. Und dann war schon... Also es war einfach...
Und Mikroport oder nicht Mikroport?
Nein, von der Decke, 100.000 Mikrofone. Also in diesem riesen... Ich dachte, was hängt denn da? Ist das moderne Kunst oder kann das weg oder?
Ja.
Einfach so. Und man musste wirklich schon Kraft geben.
Klar.
Eine kleine Geschichte zu Uwe. Uwe Friedrichsen, später habe ich ihn mal wieder getroffen... hörte mich, wie ich im Treppenhaus, da halte das so schön, im Taliertheater sein Lied sang. Weil ich habe das zur Abschlussprüfung für meine Schauspielabprüfung gemacht. Und zwar All I Care About Is Love. Und ich dann, das Haus, Liebe, ja, ich habe gegrölt an dem Treppenhaus. Boah, plötzlich steht der vor mir, aha, du singst mein Lied. Ich sag ja. Und richtig gut, ne? Klingt gut, oder was sagst du? Also, was willst du damit sagen? Ich sag nix. Und er grinste mich denn so an. Und dann weißt du, ich war wirklich als junger Mann, ich war ein richtig deutscher Junge. So sah man aus. Und dann guckt er mich so an und sagt, ungelogen. Naja, wenn du zu der gewissen Zeit gelebt hättest, hättest du jetzt einige Eckhäuser hier in Hamburg. Hat er echt zu mir gesagt. Ich habe das zuerst gar nicht verstanden, was der mir sagen wollte. Als junger Mann war ich so, jetzt sah ich aus wie ein Vorzeigedeutscher. Und das hat er damit so gesagt.
Ja.
Und ich dachte, du Arsch. Aber er war immer nett oder so, hatte gar nichts. Ich fand, er hat gespielt natürlich toll, aber sein Gesang war nicht so mein Ding. Auf jeden Fall habe ich kurz bevor ich Phantom machte, am Ernst-Deutsch-Theater gespielt und zwar mit Petra Constanza, I Do, I Do. Und das lief, glaube ich, 3 Monate durch. Und da kam Uwe. Und kommt in meine Garderobe und nimmt mich in den Arm und sagt, ich habe gewusst, dass aus dir was wird. Und geht wieder.
Ach süß.
Auf jeden Fall, das fand ich so toll. Nicht viel, einfach gesagt, ich wusste, aus dir wird was. Toll. Und ging wieder.
Ja.
Toll, ne? Und das, weißt du, und...
Also das sind auch so Verbindungen, die geblieben
das sind.
Auch,
mit dem nicht mehr so, aber da siehst du auch Größe. Oder Nicole Hesters zum Beispiel. Die hat mich ja in meinen Werdegang gesehen und mitbekommen. Wir haben noch andere Sachen zusammen gespielt. Und dann haben wir die Kurt Wallrömel gemacht, die hier in Berlin begann. Und die ging dann ins Operettenhaus kurz bevor das geschlossen werden sollte. Das war schon ein richtiger Klapperkasten. Und da hat Ingrid Kavin für Nicole eine Zeit übernehmen müssen. Darüber erzähle ich lieber gar nichts. Aber Nicole kam dann wieder und sie hat die Premiere gespielt. Und ich kann mich erinnern, ich hatte einen Song Mutter Gott ins Puff in Mendeley. Und das Orchester, spielt mir nur Mutter Gott ins Puff in Mendeley. Du weißt also nicht, bist du drin oder nicht? Du kannst nur auf den Dirigenten gucken, was Rolf war. Rolf und ich, uns verbindet ganz viel. Er hat mal ganz oft bei mir den Dirigentenstab nach mir auf dem Bühne geworfen. Und dann, ich denke, was rennt der denn so? Das wird ja immer schneller. Da, man trifft Menschen auf der Welt und die waren eben, wer hat denn? Und ich dachte mir, sag mal, spinnt denn der? Premiere, will der mich hier fertig machen? Und dann war ich aber viel zu schnell. Ich war der weggerannt ist.
Ach so,
und er wollte mich einholen, ja. Und ich dachte,
das war
ja.
Ist es.
Und dann war ich so schnell, zu weit. Und dann kommt die Stelle, zack, und dann muss ich schreien, da! Damals gab es noch Menschen auf der Welt und die waren ebenwertig. Auf jeden Fall, ich schreie, da! Rolf, Zeichen, steht nicht. Ich gucke. Ich wieder, da! Er, nein. Ich wieder, da! Und in dem Moment steht jemand im Zuschauerraum auf und schreit, mit dem Song ist schon mal jemand berühmt geworden. So richtig Hamburger. Und mit da, da, da. Und die Zuschauer haben gegrölt. Ich stand da oben und Rolf hat den Dirigentenstab geworfen.
Und dann war's auch
vorbei. Und dann sagte Rolf ganz süß, können wir jetzt, gut. Damals gab's so Menschen auf der Welt. Da, 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 da. Und dann wusste ich, Gott, jetzt bin ich wieder richtig. Runter zu ihm nach der Vorstellung. Bist du denn wahnsinnig? Sagt er, wo wolltest du hinrennen? Ich sag, wo wolltest du? Du hast mich doch gescheucht. Ich sag, er sagt, nein, ich wollte dich ein. Auf jeden Fall zu Nicole zurück. In der Zeitung stand, Hardy Rudolz hat mit 3 Songs oder so einer Nicole Hesters bewiesen, dass man, weißt du so, dass also ich war besser, haben die geschrieben. Also besser, irgendwie toll. Ich kann es nicht mehr sagen, wie es formuliert war. Ja. Auf jeden Fall, dass ich mit so wenig so viel Erfolge einheimen konnte.
Ja.
Und dann kommt Nicole zu mir und das ist einfach genial. Nimm mich in den Arm, gib mir ein Küsschen, sagt sie. Jetzt hast du es der Mutti aber gezeigt, ne? Ist das nicht toll?
Ja.
Das ist doch Größe, das ist einfach, also so eine Menschen, muss ich sagen, habe ich in meinem Leben immer, immer, immer wieder getroffen. Dazu gehören eben Helmut Baumann und Jörg Purt, die immer wieder gesagt, komm, du schaffst das, mach das, krieg mir hin. Und das ist einfach genial, wenn du solche Menschen hast.
Das muss man ja sagen, wenn man die Fotos sieht von dem Hamburger Thalia-Theater, das sieht schon nach Geld aus.
Ja.
Also da ist ja richtig was gebaut, ne? Da gibt es richtig Bühnenbild toll. Ach,
tolle
und
Kostüme.
Tolle Kostüme. Nix schwarze Bühne. Leere Bühne oder irgendwie sowas.
Auch.
Und das riesige, eine Szene mit so einer amerikanischen Flagge, da ist so eine Figur so eingehüllt.
Ja, das ist der
Ihr sitzt alle auf der Treppe.
Das, ja, das war ich später mit der Flagge. Das Bühnenbild ist aber original vom Broadway gecovert.
Wirklich?
Das war so, es ist eine Box hinten, aus der Box da ist eine Tor, können wieder Bühnenbilder vorfahren. Auf der Box obendrauf sitzt das Orchester. An den Seiten der Box kann man Gefängniszellen vorfahren. Da sind Gefangene drin und von oben kann ein Gitter runterkommen mit 6 Türen für diese Gefängnisdinger. Das ist also so ein Shuttle-System. Und das haben die übernommen, auch hier in Berlin, weil es so simpel und so gut ist, hat Helmut gesagt, das machen wir natürlich. Und dann hat aber Walter Schwab die Kostüme gemacht. Einfach genial. Du, der hat dir sogar deine Unterhose ausgesucht. Das musste stimmen. Das war schon.
Aber war es der Bühnenbildner Original von Broadway oder jemand, der das adaptiert
Walter
hat
Schwab
hier in Deutschland?
Das. Deshalb habe ich den Namen extra. Also Walter Schwab hat ganz viel an Wien gemacht, also hauptsächlich für Musicals.
Also Bühne und Kostüme hat er gemacht.
Toll.
Ja, weil es sieht toll aus. Das muss man sagen. Es sieht richtig teuer aus.
Und er liebt es. Er ist so ästhetisch. Ach, wir sehen so gut aus. Der konnte einfach. Er und Uta Loa, das sind, glaube ich, so meine speziellen Lieblingsbühnenbilder und Kostümbildner. Aber was ich erzählen wollte, Kostüme. Am Teil, es gibt auch die Endnummer in Chicago, dieses Nowadays. Und das war ja kopiert wie Chorus Line. Wir hatten alle diese rosanen Anzüge und da wussten wir doch gar nicht, was ein Chorus Line ist.
Ah ja, okay, aber Helmut kannte es schon.
Ja, wir hatten keine Ahnung. Auf jeden Fall später, als ich es anhatte, als ich Chorus Line machte, dachte ich, ach guck mal. Auf jeden Fall hatten wir alle rosane Wachs an rosane Zylinder. Und sang das Finale von Chicago. Und irgendwann ging das Stück dann nach Wien. Und in Wien haben das dann Leute übernommen, die Kostüme auch. Und dann sagt Helmut, du glaubst es nicht, da ist ein junger Mann, der ist wie Hardy. Und ich sage, wie? Ja, ihr seid euch so ähnlich. Und das Einzige ist, die Kostüme, der hat alle deine Kostüme an, der passt perfekt rein. Aber man muss immer 20 Zentimeter an den Hosen abschneiden. Sag ich, wer ist denn das? Macho Macho.
Reinhard Fendrich?
Ja, Reinhard Fendrich hat meine Kostüme getragen.
Wie lief denn Chicago? Kam das gut an?
Ja,
kannst du dich an die Premiere erinnern?
Ja, toll. Sowas in der Form, weißt du, zu der Zeit.
Sowas gab es gar nicht. Ne?
Gut, es gab vorher die Charity, Kiss Me Kate auch, aber das wurde ja immer mehr, auch mit Tanz eben und so in der Form. Nö, gab's nicht. Also ich finde auch toll, dass das Thalia das gemacht hat. Schauspielhaus hat dann ja ein bisschen nachgezogen, aber die haben es dann schon ein bisschen schräger alles gemacht, was dann kam. Aber da begann das so in Deutschland wirklich. Hier in Berlin war natürlich Tat des Westens, aber das war eben, ich nenne es immer so My Fair Lady-Zeit, ne? So eine, wo du nicht sicher bist, ist es eine Operette oder ist es ein Musical.
Wie haben sich denn die drei Hauptdarsteller, jetzt Herr Friedrichsen, Frau Winter, Frau Hirsters, mit dieser Broadway-Form anfreunden können. Also die hatten da Spaß dran.
Total.
Mit so Showbiz. Also total. Die waren sich nicht zu fein.
Die waren ja schon in dem Alter, wo man offener denkt, weißt du? Und dann, es sind ja auch immer die engstirnig denken, weil sie wissen, wir können es nicht. Also, wie, was machst du? Du schlägst nach rechts und links, statt zu sagen, Leute, Hut ab, Dankeschön.
Ja.
Toll. Und das ist so, dass diese Großzügigkeit fehlt mir bei vielen Leuten, die natürlich hatten. Nicole ist auch so eine, die sagt, Mensch, es ist so ein tolles Wetter, wir haben frei. Kommst du mit ins Schwimmbad Lattenkamp? Ist leider geschlossen in Hamburg, ich wohnte um die Ecke. Sind einfach schwimmen, baden gegangen und lagen da auf dem Rasen rum. Und die Mutter von Jörg Holm, der wohnte da um die Ecke, der machte den Grand Francais, die kommen mit. Weißt du, so, das waren so Menschen wie du und ich. Und das ist so schön gewesen. Ja. Und dann stehen die abends aber auf der Bühne und sind Stars. Und dann siehst du, ich gucke so gerne alte Filme.
Ja.
Und dann sehe ich Nicole so als junges Mädchen, wie sie mit dem Bus abhaut und durch die Lande fährt. Und ach, rührt mich total.
Wie lange lief es eigentlich?
Lange.
Aber ich kann mehr als eine Spielzeit?
Ja, das wurde immer wieder aufgenommen. Aber ich kann dir das gar nicht mehr sagen. Ich müsste dann die Verträge durchgucken. Ich habe gerade, als ich Rente jetzt eingereicht habe, musste ich ja meine ganzen Verträge.
Ja.
Was ich da alles stehe, was ich gemacht habe, das glaubst du nicht. Drei Musketiere wurden dann als Musical da schon gemacht, von Helmut auch. Dann hat mich Volker Lechtenbrink mitgenommen. Der hat dann Drei Musketiere in Herbert Hersfeld gemacht. Und was, ich habe die tollsten Sachen, nur dadurch, da begann das alles. Oder die haben einen auch gesehen, Mensch, der Hadi, kann man gut gebrauchen.
Ja.
Großer Kerl, hübscher Mensch, ist zutraulich, weiß nicht.
Und kann tanzen.
Und kann tanzen. Und ich, ganz ehrlich, ich lerne unheimlich gerne durchs Zugucken, Zuhören. Und das ist, hat schon meine Gesangslehrerin gesagt in Wien, die sagte mir, du bist ein guter Affe. Und damit meinte sie, sie spielte mir was vor, weil oft sagte ich weiß nicht, was du meinst. Er sagt, sie hört den Mann, wie die den Ton bildet oder er. Und versuch mal deinen Mund einfach aufzumachen und ganz oft bildet der Klangkörper sich alleine. Wenn du einen Ton lange hörst und da aufmachst oder auch einen Klavierton anschlägst und du lässt den Mund offen und der Körper sucht sich den Ton. Ja. Und dann hat die gesagt, funktioniert toll bei dir, das wacht so auf, es gibt nur ein bisschen Dampf und los geht's. Ich habe einmal ein hohes C gesungen und wusste gar nicht, was ich da singe. Und das war ja für ein Bariton, ist ein hohes C schon. Was siehst du, was singst du, was jammerst du denn? Schon bei Phantom habe ich auch oft zurück angerufen in Wien, habe gesagt, Rotilde, ich kriege den Ton nicht mehr hin, was ist denn los? Ich habe vorher so einen Schiss, ich will den nicht verkacken. Sagt sie, nimm dein Klavier aus, so. Die hatte dir auch ein Blatt auf Seite, sowieso, ja, da ist der Ton. Sag ich, nein, ich meine den da hinten. Sagt sie, ja, ich auch. Sagt der gleiche. Und hast du da vorne auch Schiss, den zu singen? Sag ich, nee, ich wusste gar nicht, dass das der Ton ist, der gleiche. Das ist der gleiche, das weiß ich nicht, was du
hast. Aber der andere ist ein bisschen exponierter, oder?
Ja, irgendwie, ja.
Dass man ein bisschen. Na,
ja, der Reflex,
ja.
Dieser ist das, ne?
Ja.
Im Kopfton davon ging wunderbar. Aber der, und das ist aber derselbe Ton irgendwo vorher schon drin, wo ich ihn einfach. Nur weil es an der Stelle war.
Ja.
So, tschüss.
Ja.
Oh, ich habe die gemacht.
Also um Chicago mal abzuschließen, hast du noch irgendeine Lieblingserinnerung daran oder irgendwas, was dir da...
Eine kleine Geschichte, das lief schon. Ich hatte meine Abschlussprüfung für die Schauspielschule als Schauspieler, die Paritätische Prüfungskommission. Und da saßen dann die ganz großen, des großen Schauspieler von Hamburg drin, mit Ida Ehre und auch die Theater hatten. Und Klein Hardy marschierte da rein und hatte natürlich einstudiert, All I Care About Is Love und Mr. Zellophan. Ja, dann fangen wir doch womit an? Ich sag dann lieber mit Gesang, dann bin ich locker. Ja, was singen Sie denn? Ich sag, ich bin nur aus Liebe da. Woraus ist das denn? Aus Chicago. Was ist das denn? Das läuft am Thalia-Theater. Mit Riesenerfolg. Hörten Sie mal hingehen, als Hamburger hier. Hm?
Ja.
So, dann habe ich das gesungen. War Stille. Ja, wir kennen das ja gar nicht. Und dann sagte ich, ach so, und weil Sie es nicht kennen, können Sie es jetzt nicht bewerten oder was? Sag ich, gut, ich kenne auch Paris hat ein Flair von Frolle Berger aus Irma Ladus, das kennen Sie ja, ne? Ist ja auch schon 180 Jahre alt. Da hatte ich dann in mein Grab geschaufelt. Dann habe ich irgendwas gespielt. Aus dem gefesselten Prometheus, weiß ich sogar, weil das habe ich am Thalia-Theater auch, da habe ich schon ein bisschen mitgespielt. Also flog ich raus. Ich musste die Prüfung wiederholen.
Oh.
Aber in der Zeit, wo ich die wiederholen musste, ging ich natürlich noch zur Schule wieder zurück, spielte schon am Thalia und bekam von John Neumeier in der West Side Story eine Rolle unter den von den Jets. Oh, der Wahnsinn. Hardy macht West Side Story mit dem Ballett von John Neumeier. Und ich habe alle Ballettstars, die ich auf der Bühne verehrt habe, zwischen den Standlich und Schweinjet. Ich glaube, Snowboy spielte ich da. Und war irgendwie runter in die Kantine, um mir schnell was zu holen. Oben lief die Probe und gehe runter und sehe in der Ecke die paritätische Prüfungskommission sitzen, weil meistens in der Opera Stabili sind die Prüfungen. Und alle die bei mir waren, vor Vierteljahr oder so, und ich so, so, dass die mich gar nicht sehen. Und dann sagt der Inspizient, Hadi, Herr Rudolz, kommen Sie auf die Bühne, Sie sind gleich dran. Zack, zack, zack. Alle, Rudolz. Und dann sahen sie mich. Ne? Und ja, dann ging ich da vorbei und sagte, auch ohne Genehmigung der paritätischen Prüfungskommission kommt man weiter. Tschüss. Da musste ich im Vierteljahr da wieder antanzen.
Ich meine, Chicago war damals natürlich auch total neu. Ne?
Ja,
das war denen wahrscheinlich einfach zu.
Das ist ja auch egal. Aber ich, was ich damit sagen will, ich war nie einer, ich war nicht unhöflich oder frech, aber ich habe schon gesagt, Leute, das Leben geht ja weiter, es dreht sich weiter und ich bin ein junger Mensch, ich habe andere Interessen. Und wenn ihr das nicht beurteilen könnt, sagt doch ganz ehrlich, Herr Rudolz, wir kennen das Stück gar nicht und erzählen Sie doch mal kurz, wo läuft das? Am Taliertal ist ja interessant oder so. Nicht mal das, weißt du? Und das ärgert mich so. Da hätten Sie doch meine Begeisterung vom Theater schon mal spüren können. Mensch, der Junge, der brennt ja richtig dafür, der muss auf die Bühne. Du musst ja nicht immer Text vorsprechen, damit man sagt, der hat Talent oder sie hat Talent, sondern du merkst es einfach.
Und nachdem Chicago vorbei war, bist du dann ja ins Festengagement nach Würzburg gegangen und hast du da eine Lieblingsproduktion oder irgendwas, was dir so in Erinnerung geblieben ist?
Adam und Eva von Friedrich Holländer. Seine Erben haben das Musical in der Schublade gefunden. Das ist das Leben von Adam, wie er geboren wird, gemacht wird und dann, wie es bis zum Sündenfall kommt. Eben mit Ruth Rex, sagte die noch was?
Nein.
Eine musste mal googeln. Ich spielte Adam und ich hatte nur ein Feigenblatt. Und zu der Zeit war ich war wirklich Spargeltarzan. 1,90, aber so schlank und so, aber schön durchtrainiert. Er war ein liebenswerter kleiner Dödel und die konnte ich besonders gut spielen, bis er dann der richtige Mann wurde. Die Schlange war die Sekretärin, eben die Ruth Rex, vom lieben Gott. Und der schickte mir den Hermes, glaube ich. Der musste mir verbinden, weil Gott ja nicht auftreten konnte. Und ich kann mich erinnern, ich lag da am Boden, hatte nix, ihm nur mein Feigenblatt so zusammengerollt und da kam lauter Fabelwesen, so Schmetterlinge und ich weiß nicht was. Und da kommt eine Schreibmaschine auf die Bühne, auf der du gehen konntest. Und da steht Ruth Rex mit einem riesen Schlangenkleid, weißt du, so Schlange. Und Ruth Rex ist dann schon Chanteuse, wie nennt man das, Friteuse? tolle Frau. Und singt, sie war die göttliche Sekretärin. Genug von dem ganzen Klapperkasten, von dem ganzen Wackeltassen, von dem ganzen Scheißbüro. Und dann sieht sie mich da liegen und sagt, ich muss mal etwas ganz Besonderes ausprobieren. Muss meinen Kreislauf mit was Besonderem stimulieren. Und so gelerne ich sie kennen. So. Und wenn der wach wird, dann singt er ein Lied. Es ist, und so ist das ganze Musical auch durchgekomponiert. Er sagte, wer bin ich? Wer bin ich? So echt, oder? Wo bin ich? Und er ist total irritiert, was ist das denn? Und dann fängt er an so nachzudenken, was ist das überhaupt? Und dann sagt er zu den Zuschauern, da war die Wand wirklich durchbrochen, es ist sehr schwer, der erste Mann zu sein. Mit einem Worte etwas, was man noch nicht kann zu sein. Es gibt kein Vorbild, es gibt kein Abbild, es gibt höchstens ein Spiegelbild im Bachmal. Ja, und alle sagt ihm plötzlich, na mach mal. Wie man's falsch macht, ist es falsch. Und wie man's recht macht, ist es falsch. Eine Regel nur scheint wichtig, machst du es falsch. Dann aber richtig. Richtig gut gibt's nicht im Leben. Richtig schlecht wird's auch nicht geben. Richtig, richtig ist den Menschen gar nicht drin. Richtig, richtig ist den Menschen gar nicht drin. Und schon war er wieder dieser kleine, süße Junge, wo man sagt, ach, ist der niedlich. Ja. Und dann kommen alle aus dem Paradies, mit dem können wir jetzt was machen.
Aber
und
ist das noch so ein Berliner Stück von Holländer?
Ja,
oder
ja,
später?
Nee, noch ein Berliner. Keine Ahnung. Das hat er dann irgendwie, haben sie es verworfen oder? Aber ich schwöre dir, es hat eine Freude auch den Zuschauern. Ich weiß jetzt, 2008, da stand ein riesiger Apfelbaum auf der Bühne und der Apfelbaum war, der Stamm war aber ein Sänger.
Ah, okay.
Und da hingen alle Äpfel schon dran. Und dann war es ein Wolkenstor, der hochfuhr und es standen 1000 Engel auf der Bühne und alle Engel sangen. Und als die Schlange sprach, iss den Apfel, schüttelte Adam den Kopf und der Chor, Halleluja, iss den Apfel, dann nimmt Adam den Apfel, guckt ihn so an. Und im Regiebuch stand noch, das konnten wir aber nicht machen, es kommt ein kleiner Wurm aus dem Apfel und sagt, isst mich nicht. Das konnten wir natürlich nicht machen. Das stand so im Regiebuch. Ja. Also, hatte der Holländer so reingeschrieben. Auch ein Kind, ne?
Ja. Ist ja witzig.
Isst mich nicht. Und da sind meine Eltern, waren da schon entzückt. Und da begann für mich diese Leidenschaft, wo ich merkte, boah, das macht ja einen Spaß. Das ist ja. Und dann habe ich in Berlin, ich bin einfach los, das wussten die gar nicht, und habe da vorgesungen für Chorus 9.
Ach.
Ja, und dann haben die mich genommen. Ich ging dann raus und dann sagte Bayern die zu mir, auf Wiedersehen. Und ich so, auf Wiedersehen heißt doch, auf Wiedersehen. Ja, und dann mussten die erstmal miteinander verhandeln. Dann musste Würzburg mich rauslassen aus dem Vertrag. Dann hat mich Karl Fiebert, der hat mich noch einmal richtig geschimpft. Du weißt gar nicht, was du mich gekostet hast. Ich so, bei der Scheißgage, die ich hier kriege. Und er sagte, ja, aber ich musste dich rauskaufen. Der hat dich aus Würzburg, der Intendant, dich teuer, teuer verkauft. Das wusste ich gar nicht. Und dann dadurch kam ich zu Chorus.
Naja, ich meine, ich tippe mal, dass dieses New Yorker Team, was da kam, um Chorus Line einzustudieren, wahrscheinlich auch so einen gewissen Hebel hatte. Ne? Wenn die sagten, wir hätten den gern, da konnte Herr Fiebach sicherlich nicht sagen, nee, nehmt doch lieber den zweiten von links da.
Aber durch ich muss dir sagen, es war irre, das zu machen, aber es war eine der härtesten Sachen, die wir menschlich miterlebt haben. Dieses Team war knallhart.
Klar. Erzähl mal.
Oh. Die Proben, wir waren wie Zombies nachher. Wir haben nur noch funktioniert und haben literweise Wasser in uns reingegossen. In der Berliner Oper Bismarckstraße, in dem Ballettprobesaal. Da war gerade Sommerpause und wir probierten. Und es war eine Hitze und wir sahen alle so abgemagert aus. Es waren nur Haut und Knochen. Wir wurden nur zusammengestampft. Nur, es war...
Also richtig streng.
Oh, streng ist gar kein... Weißt du, in Amerika gibt es doch, wenn du Strafgefangener wärst oder irgendwie jugendliche Strafgefangene, da werden die doch so in Camps gebracht, wo die nur zusammengeschrien werden. Habe ich mal gesehen.
So Bootcamps oder so.
Richtig, ja, genau. So war das. Wir waren fertig. Da hat Uschi Haier noch mitgemacht. Also Uschi Haier ist die Stimme von der Denver Clan, von der, die hat ganz viele Synchronstimmen. Tolle. Und die waren alle Tänzer. Henriette Gonnermann, die Jutta Bride, von der ich erzählt hatte, die auch in Chicago, in Thalia mit dabei war. Ein ganzes halbes Team kam aus Schweden. Die hatten da Häuslein und die wurden mitgenommen, die alle super Deutsch sprachen. Sona MacDonald, bekannte Schauspielerin. Mhm. Und Hardy Rudolph natürlich.
Ja.
Frank Baal ist schon gestorben. Es sind eben so viele gestorben. Es war die Zeit, wo AIDS so kam.
Ja.
Und da...
Welches Jahr sind wir gerade?
Das war 79, 80.
Okay.
So.
Aber ich meine, es ist eine tolle Inszenierung, das muss man sagen.
Die
oder?
Hier
es
lief,
ist
einfach ich finde, die am TDW war die allerbeste. Weil die Übersetzung gibt es gar nicht mehr. In Wien haben sie das... vergessen. Die haben das wirklich übersetzt, wie es da stand. Und das war ziemlich happig. Meine Eltern, meine Mutter kam zu mir und sagt, na, ihr sagt da ja Sachen. Also ich habe dann gesagt, ja, da saß ich hinten im Bus. Ja, und? Ja, und da stand da mir, wie eine Eins, sagen die Mädchen. So. Oder Titten und Arsch, beide Bommis angebaut. Und der Erfolg war plötzlich allgemein. Nichts hinten und vorne und spitz und krumm. Die sagen Titten und Arsch, dann ging sie an uns vorbei. Tadum, sagt er, wetten, guckt ihr mir jetzt alle auf meine Möpse? Und dann sagt der Henriette Gonnermann, die Sheila spielt, ja, besonders üppig sind die ja nicht. Kennst du die Werbung, die jetzt gerade läuft? Da ist eine Oma, die will ihrem Enkel Geld geben und der Vater sagt nein, nein. Und dann macht sie es so über Handy und dann hat der Junge das auf seinem Handy.
Ich glaube ja.
Das ist Henriette Gonnermann, die war die Sheila. Und die macht auch immer Treppenlüfter-Werbung. Und ich rufe immer und sage, Henry, das ist nicht furchtbar, wir sind so alt geworden.
Früher
du Handy war eine Sexbombe, das glaubst du nicht, die Sheila. Die hat auch so eine Stimme.
Wen hast du denn gespielt in Chorus?
Ich habe Bobby gespielt, der in der Mitte. Bobby
ist das
Henry
der Mills. Steppt?
Der Schwule. Nee, der Bobby ist der die ganz, wenn die Leute weg waren, hat er die Wohnung umgerichtet und die kam nach Hause und fand völlig neue. Und er hat irgendeinen Leuten die von oben bis unten bemalt. Ja, der ist ja nicht gestorben. Zum Glück hatte ich vergessen, die Füße mit anzumalen oder so. Der war entsteht neben Sheila. Der kriegt den Job im Endeffekt auch. Und Don, der ist der allererste. Ja, den musste ich auch noch covern. Also ich musste jeden Abend auf die Bühne, weil die anderen konnten immer so ein Karussell machen. Es gab alles doppelt. Und wenn ich auf der Bühne war, stand hinten und hat mitgesungen. Über Box. Da hat dann Stimme gegeben. In der Form hat es auch noch nichts gegeben, dass man auch so auf der Bühne redet. Es war manchmal so, da war, weiß ich, zur Premiere, machte die Titten und Arsch und dann schrie auf einmal jemand aus dem Zuschauer.
Ja, jetzt wissen wir es ja.
So. Das hat die Leute richtig hochgebracht. Das finde ich ja toll, wenn dann Reaktionen kommen. Und dann macht diese weiter. Tja, und Titz und Ass und Titten und Arsch. Und noch einmal meine Titten und mein Arsch. So ist sie aufgegangen. Wir haben die Leute, also in Berlin war was los. Und die Übersetzung wurde dann nicht mehr genommen, weil die, aber die war genau so war es. Also es war ganz ehrlich, wo sie sagt, ja, aber das macht das Stück ja aus.
Ja.
Und auch, dass das alles Künstler waren, die keiner haben wollte. Weil Chorus Line ist ja daraus entstanden, dass sich da Künstler zusammentun, die man nicht genommen hat. Und die sagen, wir machen jetzt unser eigenes Stück. Und die wurden plötzlich Stars dadurch. Ne?
Ja.
So. Ja, genial eigentlich. Und da gab es zum Beispiel Zwillinge, die Paps hießen die. Ungarische ja. Tänzerin, kleine, süße. Und weil die Zwillinge waren, bekamen die nur eine Garage, weil die konnten sich die Rolle teilen. Die, du wusstest abends nie, ist das jetzt die, die Szene macht? Die, wir mussten von der Bühne rennen und umziehen zu dem Finale-Ding da. Ne? Mit, ach, manchmal ging die, ich reiß da schließlich zu. Und ich hatte, glaube ich, nur 3 Sekunden, um vom Kostüm da rein. Und
in dieses Goldding,
ja, genau. Finale. Und die andere, da stand die schon angezogen, da hat die andere das gemacht, weil sie wusste. Und dann hat der Vielbach gesagt, kriegt ihr nur teilt ihr euch eine Gage. Aber da waren es schon 3.300 Mark. Das war entsetzlich viel.
Das klingt nicht so schlecht.
Ja, hallo,
damals.
Ja, aber naja, für zwei. Okay, also zwei. Also ja. Für mich, für 3.300 Mark war, boah. Und von da bin ich dann nach Paris ans Lido gegangen und da habe ich schon 7.800. Ich war der reichste Mann der Welt.
Wie passierte das denn? Du hattest einfach Lust auf Lido oder du hast davor getanzt?
Coastline war vorbei.
Ja.
Und was mache ich jetzt? Zurück nach Würzburg konnte ich nicht. Die hat mich da herausgeholt. Am TDW kam irgendwas, wo ich konnte mich nicht brauchen. Und dann hieß es, Lavion Rose wird eröffnet im Europa Center, im Keller, so eine Travestiebühne. Und die wollten mal nicht Travestie machen, sondern gehobene. Also Männer waren Männer, Frauen waren Frauen, aber alles sehr erotisch. Also mit wenig an.
Ja.
Da habe ich dann mitgemacht, auch Henriette und einige von den Coastlinern wurden übernommen. Meine Eltern auch eingeladen.
Ich glaube, das war ein richtig teurer Schuppen und gut ausgestattet und so, oder?
War, also für mich war es was.
Ja.
Und da habe ich meine Eltern natürlich auch eingeladen. Und die dann... Ich meine, ich hatte so Chaps an, das sind so Hosen.
Weißt ja,
du,
diese Leder.
Dann siehst du den Popo nackig.
Ja.
Und meine Mutter sagte irgendwann, aber das machst du nicht lange, ne? Ich sage, naja, bis der richtige nächste Job kommt. Erstmal ist es Geld und Arbeit. Dann sage ich, aber warum? Sagt sie, naja, ich meine, es ist schon. Und dann druckst sie so rum und sagt sie auf einmal, wieso hast du überhaupt diese Hose an? Ich sage, welche Hose? Ja, bei dieser Samba-Nummer mit dem nackten Hintern. Sag ich habe 2 davon an, mit Leder auch nochmal. Ja, sagt sie. Ich sag, warum nicht? Ja, da waren Jungs, die hatten viel hübscheren Po als du. Das ist meine Mama gewesen. Und das war dann auch okay. Mein Vater war begeistert. Der fand das toll und der war Berlin überhaupt, wenn der hier war.
Gab es bestimmt auch viele nackte Busen zu sehen.
Nicht so, aber es war so semi-erotisch, weißt du?
Okay.
Es war nicht so, ich spring mir ins Gesicht. Aber es war eine tolle Show, muss ich ganz sagen. Und dieser Choreograf sagte, Hadi, in Paris gibt es jetzt eine neue Show, die heißt Cocorico und die brauchen unbedingt den Hauptdarsteller, weil der ist vor der Premiere weggebrochen. Und so willst du da nicht hinfahren? Vielleicht nehmen die dich. Das ist toll. Und ich so, warum nicht? Ich fuhr nach Paris in den engsten Klamotten, die ich hatte, damit ich besonders schlank aussehen wollte, am Lido, ne? Die Mädchen sind ja schon so groß wie ich da.
Ja.
Ja, und da waren da mindestens 500 Männer. Und ich so, was mache ich denn hier? Oh, wie furchtbar. Und ja, wer kann hier vom Blatt singen? Ich kann vom Blatt singen, aber nicht so. Also wenn du mir Blatt gibst, kann ich das nicht sofort singen. Ja. Ich brauche schon Klavier.
Ja.
Aber ich kannte den Song. Tat aber so, als ob ich ihn nicht kenne. Nö, kenne ich nicht. Und zwar war das In the Still of the Night.
Oh, as I
gaze through my window. Ja. Die hatten schon beim Tanzen rausgesucht, wie es immer ist. Die gehen, es wurden immer weniger und dann waren nur noch 50 da oder so. Ja, und dann sang ich das und sagten sie, können Sie bitte auf die Hinterbühne kommen? Ging ich dahin und da standen da 2 Herren. Und der eine hieß Don Arden, weiß ich noch. Das war der Chef von Las Vegas, Las Vegas hat mit Lido immer im dieses große berühmte Hotel, wo die Shows liefen. Die haben immer geswitcht.
Okay.
Ein Jahr oder 2 Jahre Paris, dann gewechselt. Dann ging das Pariser nach da und dann das wurde auch in Amerika produziert alles.
Ja.
So, und dann stand er da und Miss Bluebell. Und das war, glaube ich, Glück, dass sie da war, weil Miss Bluebell war eine alte Tänzerin, die Bluebells, diese Mädchen des Lidos, der hat auch den Namen gegeben und sie hat die auch engagiert. Und zwar beim Engagement werden wirklich die Brüste getestet, ja, und dann legen die Hand an und sagen sie, zu klein, zu groß, und die würden dir sogar, wenn die dich haben wollen, unbedingt eine Brust-OP zahlen. So, und ich sah das Ding, was machen die denn? Fassen die den Mädchen an die Brüste? Was ist das hier? Ich war total geschockt, ehrlich.
Ja.
Und dann kam ich dahin und dann kam dieser Don Arden, auch so ein Typ, weißt du, wo du sagst, fass mich nicht an, so. Und dann stehst du da wie so ein Stück Fleisch, ehrlich. Und dann fasst er so mit dem Daumen meinen oberen so an der Augenbraue und hebt meine Augenbraue so hoch und zieht die so hoch und sagt, ja, da müsste was gemacht werden.
Was?
Und da habe ich die Hand von ihm so weggeschlagen, aber richtig weggegangen. Habe ihn ganz böse, bei mir wird nichts gemacht. Ich bin Hartwig. Und wenn man was von mir will und mit mir arbeiten will, gerne. Aber ansonsten nein, danke. Und sie hat dann mit ihm gesprochen. Später hat sie mir erzählt, sie hatte meine große Liebe. Einen deutschen Mann aus Köln. Das war, und sie sagt, du standst plötzlich wieder da. Und hat sie ihm gesagt, nimm den. Der kann arbeiten, der weiß, was er will. Die hat dann, also ich glaube, der habe ich das dann zu verdanken, dass sie, weil die war, der war natürlich angezickt. Dem Haus der doch Donaden war. Hallo. Und ja, dann bekam ich Bescheid, die wollen mich. Ich durfte aus dem Lavierungsbus weg. Ich stieg in den, wie heißt dieser Zug, der fährt von Moskau nach Paris. Das glaubst du nicht, das ist alles aus Holz. Mit Bettdecken, mit Silbergeschirr. Es ist irre. Fünf Koffer und ich, du, ich kam mir vor wie die Kaiserin von, ich weiß nicht, das war die Zarin. Ich war Katharina die Große.
Fährt nach Paris ein.
Es, irre war das, du, das kannst du gar nicht beschreiben. Es war irre.